Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du geneigt bist, gesetzlich zu sein? Wo du dazu tendierst, irgendwelche Dinge, Gewohnheiten, Vorlieben, Traditionen oder Überzeugungen mehr Gewicht zu geben als Gottes Wort? Wo du Gottes Gebote irgendetwas hinzufügst oder andere Dinge einfach weglässt? Welche Dinge oder Bereiche in deinem Leben gibt es, wo du der Meinung bist, nur wenn man diese tut oder andere lässt, nur dann ist man wirklich geistlich? Nur dann ist man ein wahrer Christ. Gibt es Gesetzlichkeiten in deinem Leben und was sind diese? Wie zum Beispiel, als wahrer Christ kann man kein Fernsehen sehen, keine Filme gucken, aber Fußball ist okay. Keine Computerspiele, kein Make-up oder kaum Make-up. Kein Schmuck, keine ordentlichen Frisuren, sorry für Lockenköpfe. Kein Bart oder nur ein Vollbart. Keine christliche Musik, höchstens Klassik. Nur Privatschulen, keine öffentlichen Schulen, überhaupt keine Verhütung. Niemals öffentlich schwimmen gehen, nur Bio-Essen, niemals McDonald's. Keine Modekleidung, keine Kredite, kein Alkohol, kein Rauchen, kein Kaffee. Cola geht gerade so. Keine Tätowierung, nur wenn draufsteht, Jesus ist der Herr. Nur die Elberfelder Übersetzung, Frauen dürfen niemals in der Gemeinde reden, wir müssen immer getrennt sitzen, keine Schlagzeuge in der Gemeinde, nur die Liebe zählt, Hauptsache Christus, es muss zeitgemäß sein, alles andere ist unwichtig. Bist du gesetzlich? Und was sind Gesetzlichkeiten in deinem Leben? Unser Bibelabschnitt in Markus 7 spricht genau über dieses wichtige Thema, über die tödliche Sünde der Gesetzlichkeit. Jetzt sagst du dir vielleicht, warum ist sie auf einmal eine tödliche Sünde? Denn Gesetzlichkeit kann ganze Gemeinden töten. Gesetzlichkeit kann ganze Familien töten, abtöten, trennen voneinander. Denn Gesetzlichkeit kann dich so sehr täuschen, dass du auf dem Weg in den Himmel bist, vermeintlich. Doch dabei bist du auf dem Weg in die Hölle. Und als Christ können dich Gesetzlichkeiten ein Leben lang von einer engen Beziehung zu Christus fernhalten. Doch wie ist das möglich? Wie sieht das aus? Und genau das beantwortet Jesus Christus in unserem Abschnitt in Markus 7, 1 bis 13, indem er die Gesetzlichkeit und die Heuchelei der geistlichen Elite Israels aufdeckte, als Aufruf damals wie heute, tut Buße und folgt Gott und seinem Wort allein. Denn darauf kommt es an als Christ. Wenn du dich Christ nennst, kommt es auf eine Sache an und es ist Gottes Wort. Nicht deine Wahrheiten, Gottes, sondern Gottes Wahrheiten. Nicht deine Gefühle, sondern Gottes Wort. Nicht dein Wille, sondern Gottes Wille. Aber das ist der Kampf, in dem wir stecken und deswegen passt der Titel, den ihr in eurem Wochenblatt seht, sehr gut für unsere Predigt diesen Sonntag und in 2 Wochen am Sonntag, weil aus dieser Predigt wieder eine Zweiteiler geworden ist. Und der Titel ist Wahrheit gegen Gesetzlichkeit. Wahrheit gegen Gesetzlichkeit. Und Markus 7, 1 bis 13 gibt uns 2 Wahrheiten über den Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit, damit du dich ein für alle Mal in deinem Leben von der Gesetzlichkeit befreien lässt und allein Gottes Wort nachstrebst. Um den Kontext vor Augen zu bekommen in Markus 7, ist es wichtig zu sehen, Markus 6, weil wir ein neues Kapitel gemacht haben, wir gehen ja Schritt für Schritt voran im Markus-Evangelium. Also nachdem der Herr Jesus in Markus 6 die 5000 gespeist hatte mit dem himmlischen Brot, flüchtete Jesus vor den Mengen. Warum? Weil sie ihn zum König machen wollten, was wir in den Parallelstellen von Markus 6 finden. Dann ging er auf dem See, um seine Jünger einmal mehr zu zeigen, dass er der wahre Sohn Gottes ist, im Fleische. So kam Jesus am anderen Ufer an mit seinen Jüngern und dann sehen wir in Markus 6, 56 zusammenfassend und alle, die ihn anrührten, also Jesus anrührten, wurden gesund. All das passierte, all diese Wunder sehen wir hier in Markus 6 am Ende. Doch ist genau dieser Moment in Markus 6 am Ende, wo sich nun auch die Volksmenge zu spalten begann. Denn bis zu diesem Punkt war nur die geistliche Elite gegen Jesus gewandt und gerichtet, aber jetzt spaltete sich auch die Volksmenge. Aber warum? Und das gibt uns die Parallelstelle, gibt uns diesen Blick hinein. In Johannes 6 berichtet Jesus ausführlich, und Johannes berichtet uns in Kapitel 6, dass viele Menschen einfach nur eine irdische Befriedigung wollten. Sie suchten kein geistliches, ewiges Heil, sondern einfach nur körperliche, irdische, leibliche Befriedigung. Und kein ewiges Heil, was allein in Jesus Christus gegründet ist, wie es uns Johannes 6, 65 ist. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus selbst, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Allein durch die Gnade Gottes kannst du zu Jesus Christus kommen, kannst du an ihn glauben und kannst du bei ihm bleiben. Denn er ist das lebendige Brot, wie er selber sagt in Johannes 6. Doch wie reagierten viele auf diese radikalen Aussagen von Jesus? Vers 66 in Johannes 6 sagt, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also viele Jünger, weil weit mehr als die 12 Jesus folgten, diese riesige Menschenmasse, viele Jünger kehrten um. Warum? Weil sie weltlich gesinnt waren, weil sie kein geistliches Leben hatten, weil sie eine irdische Erfüllung suchten und keine ewige geistliche in Christus. Weil sie in Kontrolle bleiben wollten und nicht sich ganz Christus unterordnen wollten. Aus diesem Grund kehrten sie um. Und genau an diesem Scheideweg befinden wir uns in Markus 7. Da geht es weiter mit dem erneuten Aufruf und dem erneuten Auftreten der geistlichen Elite vor Jesus, die einmal mehr ihn anklagten und versuchten, die Menschen mit ihren Gesetzlichkeiten zu verdrehen, anstelle sich Christus und seinem Wort unterzuordnen. Und am gleichen Scheideweg befinden wir uns auch noch heute. Nichts hat sich geändert wie damals vor 2000 Jahren und heute, denn es ist der gleiche Kampf, den wir heute noch haben. Es ist der Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit. Denn wenn Wahrheit und Gesetzlichkeiten zusammenkommen, wird es immer knallen. Wahrheit und Gesetzlichkeit wird immer kollidieren. Zwischen menschlichen Regeln und der göttlichen Offenbarung. Zwischen Tradition und Gottes Wort. Zwischen Oberflächlichkeit und einer inneren Realität. Zwischen dem wahren Christentum und den Religionen. Zwischen dem Christsein und dem Antichristsein. Es wird immer knallen. Es wird immer kollidieren. Es wird immer zu Spannung kommen. Denn es ist der Kampf, damals wie heute, zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit. Also lasst uns einsteigen in unseren Text mit unserer ersten Wahrheit hier in Markus 7 über den Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeiten, damit du ein für alle Mal befreit wirst in deinem Leben von Gesetzlichkeiten und allein Gottes Wort nachstrebst. Die erste Wahrheit ist, Gesetzlichkeiten will dich versklaven. Gesetzlichkeiten wollen Menschen versklaven. Und da heißt es in Markus 7,1, schaut in euren Text, damit wir hineingehen, um zu verstehen, was der Herr, was der Geist uns sagen will. Vers 1, und es versammelten sich bei ihm, bei Jesus, die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Die geistliche Elite machte sich also von Jerusalem auf, um zu Jesus zu kommen, der immer noch in dem Raum von Galiläa war. Sie kamen also direkt aus der geistlichen Hochburg, aus der Elite, aus dem Herzen ihrer Tradition. Es kamen keine Unterleute, irgendwelche kleinen Priesterlein aus Galiläa, sondern die Creme de la Creme aus Jerusalem kam hier zu Jesus. Und es kamen sowohl Pharisäer als auch Schriftgelehrte. Einmal zu verstehen, damit wir diese Begrifflichkeiten, weil wir immer finden, Pharisäer, Schriftgelehrte, Sadduzäer und so weiter. Pharisäer waren solche Juden, die alles dafür gaben in ihrem Leben, das Gesetz ganz genau einzuhalten. Das waren Pharisäer, die alles in ihrem Leben taten, es genau einzuhalten. Und die Schriftgelehrten waren solche, die das Gesetz ganz genau lehrten. Okay? Also beide kamen hier, beide Gruppen kamen hier. Die es einhielten, die das Gesetz lehrten, kamen hier zu Jesus, um ihn anzuklagen. Vielleicht sagt der eine oder andere, Moment mal, hier steht doch gar nichts, dass sie ihn anklagen wollten. Aber sie versammelten sich hier bei Jesus. Dieses Wort versammeln kann man auch übersetzen mit umzingeln. Oder umringen. wie ein Wolfspack auf Raubzug oder die Haie, ne, im Wasser, ihre Beute umringten. So waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten hier, versammelten sich zu Jesus um ihn rum, um ihn einmal mehr zu fangen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus auf Tritt und Schritt folgten. Die ganzen 3 Jahre alles beobachteten. Sie fanden nichts. Sie kamen immer wieder mit irgendwelchen Anklagen, aber er konnte sie immer abwehren. Ich muss mir die Frage stellen, auch als ich mit dem EBTC war, wenn es einen Tag lang uns geschehen würde, Pharisäer und Sadduzäer würden uns folgen, wie viel würden sie finden? Die Seiten reichen nicht aus. Aber nicht bei Jesus, beim Sohn Gottes, der perfekt ist, richtig? Aber das ist es, was gesetzliche Menschen tun, was wir sehen bei Pharisäern. Sie lauern einem auf. Sie werden dich ganz genau beobachten, um einen Fehler bei dir zu finden und dich dann anzuklagen. Das sind gesetzliche Menschen. Doch warum tun sie es? Denn es geht ihnen nur darum, dass du irgendetwas tust, irgendwelche Praktiken auslebst, irgendwas Äußeres. Es geht ihnen um ihren Maßstab, wie sie denken, dass Dinge laufen müssen, das Christentum, gewisse Abläufe, gewisse Dinge in der Schrift. Fern von Gnade, fern von der Wahrheit Gottes, fern vom Evangelium, weil ihr Herz voll Gesetzlichkeiten ist. Denn wenn du in deinem Leben darauf bedacht bist, nur auf andere zu schauen, um Fehler zu finden, um sie dann anzuklagen, um sie zu richten und dann vielleicht noch auf ihn rumzuhacken, dann hast du nicht mehr die Gesinnung Jesu. Dann hast du nicht mehr die Gesinnung des Evangeliums. Dann wandelst du nicht mehr nach Gottes Wort, sondern dann ist es einfach Gesetzlichkeit, weil es dir nur um Äußerlichkeiten geht und nicht um das Herz. A.W. Tozer sagte einmal, ein Pharisäer ist hart gegenüber anderen und sanft mit sich selbst. Doch ein geistlicher Mensch ist sanft mit anderen und hart mit sich selbst. Ja, wir sollen einander ermahnen, wir sollen einander auch mal streng zurechtweisen, aber auch diese Ermahnung soll in der Gesinnung wie sein? Erinnert ihr euch noch an die Philosophie vom Christsein? In der Gesinnung der Demut, der Liebe und der Heiligung, richtig? So sollen wir als Christen auftreten. Doch warum kam diese geistliche Elite hier zu Jesus in Markus 7? Lasst uns weiterlesen in Vers 2. Und als sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Was geschah also? Sie sahen einige Jünger, auch ganz wichtig, nicht alle, sondern einige, wie sie Brot aßen mit ungewaschenen Händen und deswegen tadelten sie. Manche von euch sagen jetzt, na stimmt doch, unmöglich. Wie kann man essen mit ungewaschenen Händen? Das geht doch gar nicht, immer besonders strenge Eltern, oder? So, die Frage, die man stellt, wenn die Kinder sich hinsetzen, hast du die Hände gewaschen? Ab, wieder runter. Gerade wir Deutschen sind in solchen Sachen vielleicht sehr kleinlich. Aber Leute, es geht hier nicht um dreckige Hände, wie wir sie bei Kinderfreizeiten kennen, oder? Wo die Kinder sich eine Woche nicht die Hände waschen, eine Woche lang nicht duschen und eine Woche lang nicht ihre Unterhosen wechseln. Ich rede natürlich nur von den Jungs. Aber nein! Es geht hier nicht um dreckige Finger, sondern diese geistliche Elite sagt, die Hände der Jünger sind unrein. Und dieses Wort unrein ist so wichtig zu verstehen. Denn es spricht von einem gewöhnlichen, einem einfachen Menschen. Und so sahen die geistliche Elite Menschen, die nicht ihren Praktiken, ihren Gesetzen folgten. Einfach als einfach, aber nein, nicht als einfach, sondern als unrein. Aber woher kam dieser Maßstab? Woher dieses Richten anderer als unrein zu betrachten? Lest weiter, Verse 3 bis 4. Da kommt die Erklärung mit dem Wort denn. Das ist immer wichtig, wenn man diese Worte erkennt und aufpasst. Denn die Pharisäer und ein paar Juden, alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben. weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich nicht gewaschen zu haben. Und noch viele andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Leute, es gab also Überlieferung von den Alten, die genau festlegten, wann und wie du dir die Hände zu waschen hast, bevor man etwas aß. Und alle Juden hielten diese Überlieferung ein, nicht aber diese Jünger Jesu hier. Und deswegen galten sie als unrein. Und jetzt sagen andere von euch wieder, Moment mal, wo steht denn das eigentlich in Gottes Wort? Sehr gute Frage heute Morgen. Aber es geht hier nicht um Gottes Wort, sondern es geht um was? Was steht hier im Text? Es geht um die Überlieferung der Alten. So wichtig zu verstehen. Doch ihr fragt wieder, um was? Ganz genau. Also was sind die Überlieferungen der Alten? Und hier müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Aber es ist eigentlich sehr spannend. Deswegen lehnt euch zurück und hört zu. Die Überlieferungen der Alten sind die mündlichen Traditionen der Juden, die dem Gesetz, 5 Bücher Mose und den Propheten, den Haupttexten der Juden im Alten Testament hinzugefügt worden als Kommentar, wie man das Wort verstehen und anzuwenden hatte. Dieses Kommentar kennt man auch als der Talmud, als das wichtigste Dokument der Juden heute noch, neben der Tora, den 5 Bücher Mose. Und dieser Talmud lehrt, als Gott Mose das Gesetz gab damals, gab er es ihm mit dem Ziel, es an die kommenden Generationen weiterzugeben mit 3 Hauptaufgaben, okay? Gott gab Mose das Gesetz und gab es an Mose und die folgenden Generationen und gab ihnen 3, das sagt der Talmud, 3 Hauptaufgaben, die mündlichen Überlieferungen sagen das, 3 Hauptaufgaben. Erstens, sie sollten das Gesetz bewahren und genau anwenden. Das ist eine gute Sache. Sie sollten das Gesetz genau bewahren, wie wir es sagen mit dem Wort Gottes. Zweitens, sie sollten Jünger zurüsten, die das Volk mit dem Gesetz belehren sollten. Auch noch super guter Grund vom Talmud. Jetzt kommt der 3. Und hier geht's los. Und sie sollten eine Mauer um das Gesetz bauen, um es zu bewahren. Und diese Mauer, dieser Zaun waren die mündlichen Traditionen, die mündlichen Überlieferungen der Alten, die genau definierten, wie man das Gesetz zu verstehen und anzuwenden hatte. Das lehrte der Talmud. Anfangs noch eine gute Idee, wurde der Talmud ziemlich schnell, also die mündlichen Überlieferungen der Alten, der absolute Maßstab für alles, weit über Gottes Wort. Mit den verrücktesten Geboten, wie wir es auch in Markus 3, 1 bis 12 gesehen hatten, oder? Als wir vor 4,5 Jahren bei Markus 3 waren, haben wir gesehen, wie Jesus den Sabbat übertreten hatte. Richtig? Weil einer der größten Bereiche in den mündlichen Traditionen im Talmud waren die Sabbatgebote. Denn diese Überlieferungen sagten, man darf am Sabbat keine Arbeit verrichten. Klingt noch okay, ja, wir sagen auch, Sonntag soll man nicht arbeiten, die Arbeit ruhen lassen. Aber was galt eigentlich laut den Überlieferungen am Sabbat als Arbeit? Um nicht alles zurückzugehen von der Predigt, ansonsten könnt ihr euch die anhören online. Arbeit am Sabbat war, du schautest morgens in den Spiegel, was die meisten manchen, du sahst ein raues Haar, oh nein, du ziehst es raus. Verboten! Arbeit am Sabbat. Als Arbeit zählte, einer der spannendsten Themen, die unter den ganzen Gesetzeslehrern am meisten debattiert wurde, war, ein Haus brannte am Sabbat. Ein Mann war in diesem Haus mit einem Holzbein. Er merkte, das Haus brannte, nahm sein Holzbein in die Hand, rannte raus, Arbeit! Weil er hat sein Holzbein getragen. Ganze 39 Kategorien mit Unterkategorien, fast so eine deutsche Gesetzeslage, und noch weitere, nein, beschrieben im Talmud, ausführlich, was am Sabbat erlaubt war und was nicht. In den Überlieferungen, nicht in Gottes Wort, in der Mauer um dem Gesetz. Und nur wenn du diese Gesetze, diese Kategorien einhieltst, warst du heilig und rein vor Gott. Jede Verfehlung gegen diese mündlichen Gebote, gegen diese Mauer, gegen den Talmud, hatte fatale Konsequenzen. Du zähltest als unrein, du wurdest abgesondert, verachtet und sogar ausgeschlossen aus der ganzen jüdischen Gesellschaft. Doch neben diesen Sabbatgeboten, diesen 39 Kategorien, gab es einen anderen Bereich, den die Juden ähnlich genau pflegten, ähnlich genau im Blick hatten, ähnlich viele Gebote hatten. Und welcher Bereich ist das? Genau, der Bereich der zeremoniellen Waschungen. Hier aus Markus 7. Und alle Juden folgten diesen Überlieferungen der Alten, auch wenn es um das Waschen der Hände ging, wie es Markus 7, 3 bis 4 sagt. Aber warum? Weil die mündlichen Überlieferungen der Alten der absolute Maßstab waren, nicht Gottes Wort. Und wir müssen das wirklich klar verstehen, was hier passiert. Und warum er erst, warum Markus 3 über den Sabbat spricht, jetzt Markus 7 über die Waschung, die zwei zentralsten mündlichen Überlieferungen, die Jesus und seine Jünger vermeintlich übertreten hatte. Aber wenn du das zeremonielle Waschen der Hände nicht eingehalten hattest, zählte das nicht als schlechte Manieren, wo man mal sagt, ach komm, ja, so schlimm sehen deine Finger nicht aus. Sondern du wurdest als unrein vor Gott bezeichnet, nach ihrem Maßstab. Das lehrten die Rabbis die ganze Zeit durch ihre Tradition. Sie lehrten sogar, und jetzt wird es richtig spannend, aber es ist wirklich wahr. Die Rabbis lehrten sogar, wenn man mit unreinen Händen aß, ohne sich sie vorher zeremoniell gewaschen zu haben, dann kommt der Dämon Schipta, der dich angreift, an deine Hände sich heftet. Und wenn du dich nicht wieder reinigst und wäscht, bevor du wieder isst, kommt er durch das Essen in deinen Körper und verunreinigt dich komplett. Und den konntest du nur loswerden, diesen Dämon Schipta, wenn du dich wieder zeremoniell wäscht. Das lehrten diese Rabbis. Und es klingt so verrückt. Aber das war Gesetz bei den Juden. So weit, dass wenn ein Rabbi mit ungewaschenen Händen aß, er sofort verbannt wurde. Sprich, er hatte alles verloren. Ein Rabbi ging sogar so weit zu sagen, Zitat, wer auch immer seinen Wohnsitz im Land Israel hat und isst seine Nahrung mit zeremoniell gewaschenen Händen, kann sicher sein, dass er das ewige Leben erlangen wird. Das war Gesetz. Indem du dir deine Hände wäschst, kannst du das ewige Leben erlangen. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe mal manchmal kreative Momente in meinem Leben, aber wie kann man so kreativ sein? Wie kann man sich sowas ausdenken? Wie kommt man, wo kommt es her? Aber diese Gebote waren nicht komplett ausgedacht. Und das ist ganz wichtig zu sehen, denn sie waren eine Mauer um den Gesetz, sprich, sie waren ein Kommentar vom Gesetz, also muss es irgendwo im Gesetz vorkommen. Und das stimmt. Denn die Waschung von Händen und Gegenständen kam aus 2. Mose 30, 17 bis 21. Und wenn ihr kurz hingehen wollt, 2. Mose 30, 17 bis 21, ich lese einfach nur die ersten zwei Verse vor, damit wir genau sehen, was dort steht. Und da heißt es, weiter redete der Herr, Gott, mit Mose und sprach, du sollst auch einen ehernen Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen. Warum? Damit sie nicht sterben. Es geht noch ein bisschen weiter in der Erklärung bis 21. Aber hier in 2. Mose 30 geht es darum, wie die Priester damals sich zu verhalten hatten, als sie in die Stiftshütte gingen. Doch die geistliche Elite, die Rabbis veränderten diese Aussagen und machten sie zum Gesetz für alle Juden an allen Mahlzeiten, jedes Mal, wenn sie Dinge taten und sich Gott näherten. Denn es ging ihnen um die Überlieferung der Alten, ihre Tradition, nicht Gottes Wort, sondern ihre Tradition definierten genau, wer vor Gott rein und heilig war. Und alle Juden hielten diese Gesetze, diese mündlichen Traditionen ein. Nein, sie wurden versklavt unter diesen Gesetzen und unter diesen menschlichen Geboten. Und diese zeremoniellen Waschungen gingen so weit, dass man sich auch die Hände wusch, bevor man aß, wenn man vom Markt kam. Wie ihr es gesehen habt in Markus 7, 3 bis 4. Jetzt könnte man sagen, naja gut, wenn wir auf dem Marktplatz gehen, dann muss man sich wirklich die Hände waschen. Nein, es ging wieder nicht darum. Sondern sie wuschen sich danach die Hände, weil sie sagten, wir waren mit den Unreinen zusammen und wir müssen uns vor den Unreinen reinigen. Ich weiß nicht, wer von euch mal engeren Kontakt hatte mit wirklich mehr hingegebenen Juden und ich rede gar nicht von allen, deswegen. Aber ich habe, als ich damals so in der Gastronomie durfte ich mal bei einer Neujahresfeier miterleben und mit sehr konservativen Juden. Und man hat es wirklich gemerkt, bei allen, bei den Vorbereitungen, bei der Durchführung, man war unkoscher. Man war unrein. Man wurde weder angeguckt noch angetastet, man durfte sie nicht berühren, sie ging nicht aus dem Weg, man war eigentlich Luft und musste nur dienen. Das war die Kultur damals. Jeder, der diese Praktiken nicht einhielt, war unrein, ein gewöhnlicher Mensch. Deswegen reinige dich von ihnen. Es war also eine hochmütige Absonderung von allen Unreinen, weil man selber ja so rein war. Warum? Weil man sich die Hände wusch. Aber was im Herzen vor sich ging, war vollkommen egal. Aber das war der Maßstab damals. Aber Leute, das ist Gesetzlichkeit. Denn Gesetzlichkeit fügt Gottes Wort Wahrheiten hinzu, überbetont gewisse Wahrheiten oder verdreht Wahrheiten oder lässt ganze Wahrheiten weg. Nochmal, Gesetzlichkeit fügt Gottes Wort Wahrheiten hinzu, verdreht Wahrheiten oder lässt ganze Wahrheiten weg. Alles ist die gleiche Gesetzlichkeit. Denn Gesetzlichkeit kreiert eigene Regeln und Gebote und erhebt sie über Gottes Wort und macht sie zum Maßstab. Über Gottes Willen, über seine Offenbarung, über sein Wort. Und nur wenn du diese zusätzlichen Dinge tust, bist du heilig, rein und gerecht vor Gott. Und nur wenn du diese Tradition einhältst, oft verkauft als göttliche Wahrheiten, in so vielen Gemeinden heute gelehrt als Gottes Wort, aber in Wirklichkeit nur Tradition, nur Extraregeln, nur Gebote, nur Überzeugung. Nur wenn du diese befolgst, diese gehorchst, dann bist du ein wahrer Christ. Doch das ist Gesetzlichkeit. Das ist die Gesetzlichkeit, die versucht, einen zu versklaven. Unter menschliche Regeln, aber nicht unter Gottes Wort. Und mit diesen falschen Lehren umzingelten also hier die geistliche Elite Jesus in Markus 7. In dem verdrehten Denken, jetzt haben wir endlich eine Anklage gefunden, weil deine Jünger unrein sind. Und dann sagen sie in Vers 5, in Markus 7, schaut hinein. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrte, warum wandeln deine Jünger nicht nach unseren Überlieferungen der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen. Was sagte die geistliche Elite hier? Wie können es deine Jünger wagen? Wie kannst du es wagen, als ihr Leiter, das zuzulassen, dass sie sich so verunreinigen? Wie kannst du es wagen, nicht nach unseren Gesetzen zu wandeln? Wie könnt ihr es wagen, so sehr zu sündigen? Warum tut ihr nicht, was wir sagen? Denn wir sind der Maßstab. Wir bestimmen, was passiert, wann du rein bist, wann du heilig bist, weil wir es richtig für richtig festgelegt haben. Denn wir alleine wissen, was Gott will, was er möchte, wie du ihm folgen sollst. Mit diesen Angriffen kamen sie hier vor Jesus. Also wie reagiert Jesus hier? Und es ist so schön zu sehen. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht bei der Vorbereitung. Man kann jetzt schon reinspringen in die Erklärung und super ausführen, was Gesetzlichkeit ist. Aber wenn du in den Text schaust, wir brauchen uns als Prediger und als Menschen nichts ausdenken über Gesetzlichkeit. Nichts irgendwas erfinden, irgendwas Übermäßiges uns ausdenken oder aus den Fingern ziehen, sondern Jesus, der Sohn Gottes selbst, antwortet hier so genau, was Gesetzlichkeit ist. Und es ist so gut, mit seiner himmlischen Autorität diesen Punkt zu betrachten. Und es bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit über den Kampf zwischen der Wahrheit und der Gesetzlichkeit, damit du auch ein für alle Mal von den Gesetzlichkeiten befreit wirst und allein Gottes Wort nachfolgst. Zweitens, Gottes Wahrheit befreit dich von aller Gesetzlichkeit. Zweitens, Gottes Wort befreit dich von aller Gesetzlichkeit. Und das ist es, was Jesus hier wirklich macht. Und was er tun will, was sein Wort tun will. Es beschreibt. Und Jesus beschreibt nun, wie du in deinem Leben befreit leben kannst von Gesetzlichkeiten. Damit du ihm nachfolgen kannst, damit du seinem Wort nachfolgen kannst, damit du deinem Wort gehorchen kannst. Und dies tut der Herr mit 5 radikalen Wahrheiten, wo wir uns die erste heute noch anschauen wollen. Und die erste radikale Wahrheit zur Gesetzlichkeit, damit du ein befreites Leben führen kannst für ihn, ist erstens, Gesetzlichkeit ist Heuchelei. Vers 6 in unserem Text. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen. Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Jesus geht hier sofort in Konfrontationsmodus über, oder? Das ist interessant zu hören. Manchmal denken wir, oh, Jesus ist so hart. Warum ist er so hart hier? Weil sie Pharisäer und Schriftgelehrter waren. Sie waren Lehrer und Täter des Gesetzes, die andere verführten. Und mit den Verführern ist Jesus sehr hart. Matthäus 23, den Weherufen über die Pharisäer. Denn diese Männer lehrten, verdrehten, verbreiteten Menschen mit ihren Geboten über Gottes Wort, die, wenn man sie einhielt, gehorchte, man geistlich und rein vor Gott war. Doch Jesus macht hier klar, dieser Eifer war allein äußerlich und oberflächlich mit der tödlichen Frucht der Heuchelei. Genau wie die Leiter zur Zeit Jesaja, sagt er hier, genauso seid ihr heute. Und er sagt hier eigentlich, einfach ausgedrückt, ihr Heuchler, in your face. Das seid ihr, Heuchler. Und dieses Wort Heuchler ist sehr interessant. Ein Wort, was wir verstehen müssen heute. Denn der Ursprung von dem Wort Heuchler war einfach nur jemand, der antwortete. Doch dann veränderte sich die Urbedeutung von diesen Worten, von diesem Wort, einfach jemand, der vor einer Kulisse antwortete, also ein Schauspieler. Doch dann irgendwann kam die Endbedeutung von dem Wort Heuchler mit der Aussage, jemand, dessen ganzes Leben ein Schauspiel ist, ohne jeglicher Aufrichtigkeit und ohne jeglicher Ehrlichkeit. Das war ein Heuchler. Mit einer Maske, mit einer Fassade, aufgesetzt wie ein Schauspieler, doch so echt, dass sein ganzes Leben fake war. Es ist also jemand, der für Gott im geistlichen Sinne allein durch seine eigene Anstrengung lebt. Jemand, dessen Glaube allein durch die Einhaltung äußerer Gebote gekennzeichnet ist. Jemand, der denkt, solange er irgendwelche Dinge tut oder andere Dinge lässt, dass er gerecht und gut ist vor Gott. Egal, wie es im Herzen aussieht. Das ist ein Heuchler. Das ist Gesetzlichkeit. Und manche wundern sich jetzt von euch und sagen, Wie kann man nur so sein? Ich meine, wie kann man nur so ein Schauspielerleben tun? Wie kann man so verblendet sein? Leute, in jeder Gemeinde gibt es Heuchler. Nein, jeder von uns hat auf die eine oder andere Art und Weise in seinem Leben Probleme und mit Heuchelei zu kämpfen. Wirklich? Ja. Aber wie geht das? Wie sieht das aus? Und die Kernfrage, die du dir stellen musst, und die du beantworten musst für dich selbst, ist, liebst du Gott wirklich mit deinem ganzen Herzen? Liebst du Gott wirklich mit deinem ganzen Herzen? Mit deinem ganzen Herzen, nicht nur mit deinen Lippen, sondern mit deinem ganzen inneren Sein. Ist Jesus wirklich deine erste und größte Liebe in deinem ganzen Leben und in deinem Herzen? Über alles andere im Leben. Und bist du dann auch wirklich bereit, alles für Jesus in dein Leben zu tun? Ja oder nein? Liebst du ihn über alles und bist du bereit, alles für ihn zu tun? Ist es bei dir der Fall? Ja oder nein? Denn wenn du Jesus so liebst, so wichtig jetzt, hatten wir auch bei der Philosophie vom Christsein, wenn du das sagst, ja dazu sagst, dann musst du auch sein Wort lieben, richtig? Denn Jesus zu lieben und sein Wort zu lieben geht ineinander. Du kannst nicht Jesus lieben und sein Wort nicht lieben. Du kannst nicht sein Wort lieben und Jesus nicht lieben. Wenn du sagst, du liebst Jesus, dann musst du sein Wort lieben. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Umkehrschluss. Wer meine Gebote nicht festhält und sie nicht befolgt, der ist es, der mich nicht liebt. Und wenn du Jesus wirklich liebst, dann willst du ihn auch in Wahrheit folgen. Dann willst du ihn in Wahrheit anbeten. Dann willst du ihm alles geben, was du hast. Du willst alle Sünde vor ihm bekennen und willst ein Leben der Buße führen. Warum? Weil du Jesus von ganzem Herzen liebst. Warum? Weil er für dich am Kreuz gestorben ist. Weil er dir alles vergeben hat und dir eine Herrlichkeit geschenkt hat. Und deswegen liebst du ihn, deswegen folgst du ihm, deswegen gehorchst du ihm. Und das ist sein Wort. Das sind wahre Christen. Das sind keine Heuchler. Weil sie lieben und leben, was sie sind und was sie sagen. Ist es bei dir so oder nicht? Aber es gibt leider auch viele Menschen heute, die sich Christen nennen, aber haben nichts mit Gottes Wort zu tun. Und über die sagt Gottes Wort, sie sind Heuchler, weil sie vorgeben, was zu sein, was sie nicht sind. Ganz einfach. Aber es gibt auch solche Christen oder solche Menschen, die sich Christen nennen, aber sie folgen Gottes Wort nicht so, wie Gottes Wort es sagt. Sie befolgen irgendwelche zusätzlichen Menschengebote neben Gottes Wort. Sie folgen Tradition. Sie folgen verdrehten anderen Lehren. Auch diese Menschen nennt die Schrift Heuchler, weil sie machen sich anderen Menschen und Gott etwas vor zu sein, was nicht wahr ist, in Gottes Augen. Sie sagen vielleicht, dass sie Gott lieben. Sie lesen vielleicht auch Gottes Wort, geben an die Gemeinde, beten vielleicht auch zu Gott vor dem Essen oder an Weihnachten und Ostern. Aber ihr Herz ist weit entfernt von Gott und seiner Wahrheit. Wie die geistlichen Leiter aus Markus 7. Sie halten einfach irgendwelche Gesetze, irgendwelche zusätzlichen Regeln. Sie befolgen Kleiderregeln, um geistlich zu sein. Sie halten sich mit irgendwelchen unbiblischen Wahrheiten und irgendwelchen Liedern auf. Sie glauben irgendwelchen verdrehten christlichen Wohlfühllehren, um religiös zu sein. Aber um den wahren Gott und seine absoluten Wahrheit geht es ihnen nicht wirklich. Denn sie wollen nicht an ihrem Zorn, ihrem Stolz, ihrer Lust, ihrem Neid, ihrer Gier, ihrer Bitterkeit arbeiten. Sie interessieren sich nicht für Sünde und Buße und wollen kein Leben der Buße führen. Sie wollen keine innere Veränderung. Alles, was sie wollen, ist eine äußere Fassade, eine Wohlfühlmaske über ihr Leben, um sich gut zu fühlen, wie sie meinen, dass es gut ist. Und sie sehen so täuschend echt aus. Warum? Weil die Schrift sie als Heuchler bezeichnet. Und was ist ein Heuchler? Ein Schauspieler. Und wisst ihr, dass die besten Schauspieler sind welche? Denen man abkauft, dass die Rolle, die sie spielen, sie wirklich sind, richtig? Und diese Menschen haben es alles so verinnerlicht, dass sie sich selbst und andere Menschen und Gott betrügen wollen. So auch diese geistlichen Leiter damals zu Jesu Zeiten. Und so auch viele falsche Leiter heute. Sie sehen vielleicht geistig aus, verkündigen geistliche Predigten, indem sie geistlich auftreten. Aber innerlich sind sie voll Sünde und Betrug, voll Gesetzlichkeit. Denn sie geben etwas vor, was sie nicht sind. Denn es geht ihnen nur um Äußerlichkeiten und nicht um eine innere Veränderung. So wie Jesus selbst es uns klar macht, hier in unserem Text in Vers 6, Markus 7, schaut hinein, wenn er Jesaja 29, 13 zitiert, da sagt er es ganz klar, er beschreibt die, wunderbar. Er sagt zu ihnen Heuchler und dann beschreibt er, wie dieser Heuchler aussieht. Und er sagt, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. so interessant zu sehen, wenn man alles auseinandernimmt, was hier steht. Er sagt genau das, was wir vorher beschrieben haben, das Heuchlertum. Sie reden mit ihrer Lippe von etwas, was sie meinen zu sein, aber sie sind es nicht, weil ihr Herz nicht da ist. Und sie verehren ihn vergeblich. Hier steht nicht, sie verehren mich gar nicht, sie beten mich gar nicht an, sondern ihre Verehrung ist vergeblich. Warum? Weil sie es nicht nach seinem Willen tun, sondern nach Menschengeboten. Das sind Heuchler. Und in gleicher Weise spricht auch das Neue Testament über Heuchlerei. Hört kurz zu, in Matthäus 23 habe ich schon vorhin kurz zitiert oder gesagt, ein sehr, sehr drastisches Kapitel, wo Jesus ganz klar gegen die Pharisäer und Heuchler vorgeht. Und da sagt er wieder so entscheidend oder entschieden in Matthäus 23, 28, so erscheint auch ihr, er spricht hier wieder zu den Pharisäern, äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wieder interessant, dass ihr Gesetzlichkeit nimmt. Also wieder der Punkt darauf, ihr seid ohne Gesetz. Ihr meint mit Gesetz zu sein, aber ihr seid ohne Gesetz. Ihr seid gesetzlos, weil ihr meinem Gesetz nicht folgt, sondern euren. Und deswegen seid ihr Heuchler. Die meinen äußerlich gerecht zu sein, aber inwendig sind sie tot. Galater 6, 3. Denn wie jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Das ist, was auch passieren kann. Auch bei uns. Wenn wir meinen, etwas zu sein. Und Titus 1, 16 beschreibt es auch so deutlich. Sie geben vor, Gott zu kennen. Und das ist ja bei Heuchlern auch in unserer heutigen Zeit so wichtig. Es ist nicht so, auch Satan, Leute. Er tritt auf als der Engel des Lichts. Nicht komplett als der Antichrist, sondern er mag die religiöse Fassade. Sie geben vor, Gott zu kennen, sagt Titus 1, 16. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuenswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Zu welchem guten Werk? Zu den Werken Gottes, die gut sind in seinen Augen. Und Jakobus 1, 22 sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Diese geistlichen Leiter damals und viele Menschen heute betrügen sich einfach selbst. Anstelle sich Gott ganz zu ergeben, sie decken ihre Sünde zu, anstelle sie vor Gott zu bekennen. Sie folgen ihren eigenen Regeln, anstelle Gott und seinem Wort ganz zu folgen. Sie sind einfach gesetzlich, sie sind Heuchler, sie sind oberflächlich, weil sie meinen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Und dann sagt Jesus nochmal in Vers 7, vergeblich, aber verehren sie sich. Verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Heuchlerei bedeutet also, wie das der Herr erklärt, Gott zu ehren, ohne mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Und Leute, da können wir so schnell reintappen. Mit den Lippen Gott zu singen, Gott anzubeten, von ihm zu reden. Aber mit dem Herzen bist du ganz, ganz weit entfernt. Doch ihr fragt euch wieder, wie kann eigentlich sowas sein? Und ich habe auch die ganze Zeit die Frage gestellt, man sagt es ganz oft, du musst mit dem ganzen Herzen dabei sein. Weil manche Leute sind es nicht. Und dann frage ich die ganze Zeit, okay, wo merke ich den Unterschied, dass ich mit ganzem Herzen dabei bin? Wie so eine Qualfrage. Ich kann mein Herz nicht sehen. Wer hat eigentlich diese Aussage hier getroffen? Das ist ganz interessant. Einmal nur, wer hat es gesagt? Sie sind mit dem Herzen nicht dabei. Wer hat es gesagt? Wer? Jesus! Also Jesus wer? Gott. Also kann Gott was sehen? Unser Herz. So wichtig. Einfach zu verstehen. Gott legt den Maßstab fest, ob du mit dem Herzen dabei bist, weil er genau dein Herz sieht. 2. Chronik 16, 9 sagt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Herde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und er erkennt es. Er sieht dein Herz, ob es ungeteilt ist oder ob es geteilt ist oder ganz tot ist. Joel 2,13 sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Jesus will keine äußerlichen, geheuchelten Werke, sondern er will Wahrhaftigkeit. Johannes 4, 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. So wichtig. Gott will solche, die ihn in seinem Geist und in seiner Wahrheit anbeten. Das ist das ungeteilte Herz. Weil es gefüllt ist mit seinem Geist, gefüllt ist mit seiner Wahrheit und dadurch auch die Möglichkeit hat, ihn anzubeten. Er allein erkennt es. Gott sieht immer das Herz. So wichtig. Wir gucken, und er sagt es in Samuel, er sagt es, wir schauen nur auf das Aussehen, aber ich schaue immer nur auf das Herz. Nicht nur auf das Herz, immer, immer. Ich habe es dem Bruder erklärt, wenn Gott hinunterguckt vom Himmel, hier auf unsere Gemeinde, er sieht die Herzen. Er sieht nicht die Hemden und dann wie ihr sitzt und hoffentlich nochmal adrett. Und wo ist der mit Krawatte? Nein. Er sieht dein Herz. Und ja, unser Herz ist trügerisch, wir wissen es, und verführt uns immer wieder, aber Leute. Und deswegen gibt auch Jesus uns die Stelle hier. Deswegen haben wir diese Herzensstellen. Er gibt uns das aus einem Grund. Weil eigentlich, wenn wir die Momente der Ehrlichkeit haben, wissen wir genau, wann wir es ganz ernst meinen. Ist es nicht so? Aber wir haben eigentlich verloren, uns selbst zu prüfen und zu reflektieren, oder? Die meisten so, da muss ich so viel anfassen. Oh, das kann ich nicht mehr. Nein, wir müssen es. Uns konstant hinterfragen, konstant reflektieren, konstant prüfen, ob wir es ernst meinen. Wir wissen es doch eigentlich so gut, wenn wir voll dabei sind, mit unserem Herzen Gott zu preisen, ihn anzubeten, ihn nachzufolgen, und wissen auch die Momente, wenn wir einfach nur schwafeln, einfach nur halbherzig dabei sind, wenn wir sündigen. Ist nicht so passiv, als wenn es an uns getan wird, diese Opfermentalität, die uns die Welt heute einreden will? Also frag dich einfach, wem machst du in deinem Leben etwas vor? Dir selbst, deinen Eltern, deinem Partner, deinen Kindern, deinem Gott. Leute, Gott will dein ganzes Herz. Dein was? Was ist das Herz? Er will dein authentisches Ich. Er will die Person, die du wirklich bist. Und du meinst vielleicht, du kannst Gott etwas vormachen durch deine Äußerlichkeiten, aber glaub mir, du hast mit dem Schöpfer der Welt zu tun, der dein Herz sieht. Und er weiß genau, wenn du es ernst meinst. Er will dein Herz, er will die Person, die du wirklich bist. In dem Ort des Verlangens, deiner Prioritäten, deiner Entscheidung, deinem Herz. Dem Ort deiner geistlichen Aktivität, wo Gott dich begegnet, wo Gott Gemeinschaft mit dir haben will, wo er sich dir offenbart, wer er ist. Gott will dich ganz. In und durch ein neues Herz. Allein durch seine Gnade. Denn nur mit einem neuen Herzen, nur mit einem ungeteilten Herzen, nur mit einem aufrichtigen Herzen kannst du ihm gehorchen, kannst du eine Beziehung mit ihm führen. Und Leute, wir müssen uns bei diesem Thema einfach bewusst machen und einfach ehrlich sein, dass jeder von uns in diesem Raum mit Heuchelei zu kämpfen hat. Zu einem gewissen Grad, indem wir alle immer wieder Momente haben, wo wir verbergen, wer wir eigentlich sind. Ist es nicht so? Mit all den Masken, mit all den Fassaden, mit all dem Schein, mit all dem besser darstellen. Und nein, es geht nicht darum, dass du hausieren gehst und sagst, der bin ich, das habe ich alles gemacht, vom ersten Moment meines Tages bis heute. Darum geht es nicht. Gott möchte, dass du als authentischer Sünder, als befreiter Sünder, als Kind Gottes authentisch, ehrlich und offen lebst. Mit anderen befreiten Sündern, die so leben sollen. Denn wenn wir damit umgehen, oder wie wir damit umgehen, wer wir wirklich sind, wird bestimmen, und das ist so wichtig, wie wir damit umgehen, wer wir wirklich sind, wird bestimmen, erstens, welcher Gemeinde du dich anschließt. Weil wenn du dich Gemeinde anschließt, wo dein Gewissen null hinterfragt wird, weißt du genau, was in deinem Leben los ist. Aber es wird auch bestimmen, welche Art von Gemeinde wir hier sind. Wie wir damit umgehen, wer wir wirklich sind. Und das ist eine Wahrheit, ein Geheimnis über eine gesunde Gemeinde. Eine solche Gemeinde, die offen und bereit ist, Sünde und den Zustand der Sündhaftigkeit zuzugeben? Eine Gemeinde, die erkennt, dass sie ohne Gerechtigkeit, ohne die Gerechtigkeit Christi in die Hölle gehen würde und ohne seinen Geist nichts für Christus tun könnte. Diese Gemeinde ist eine gesunde Gemeinde, eine biblische, eine wahre Gemeinde. Warum? Weil sie authentisch lebt. Füreinander, voreinander, für den Herrn. Gesetzliche Menschen sagen, ich bin geistlich, weil ich Dinge tue. Ich gehe in die Gemeinde, ich habe die Studienbibel. Ich feiere kein Halloween. Ich lasse meine Kinder nur auf Privatschulen gehen. Ich trinke keinen Kaffee, keine Cola, okay, jetzt auch. Kein Bier, keinen Tee, kein Wein. Ich esse kein Fastfood und auch keine Gluten. Kein Weizen. Weil ich diese Dinge tue, bin ich geistlich und rein und gut vor Gott. Das ist Gesetzlichkeit. Doch geistliche Menschen sagen, ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus Christus Herr und Retter ist, der am Kreuz für mich gestorben ist. Ich bin überzeugt davon, in meinem Herzen, dass Gottes Wort in allem wahr ist. Und daher will ich seinem Wort in allem treu folgen und gehorsam sein, weil ich meinen Retter liebe. Ich will ihn allein anbeten und ihm allein alle Ehre geben, indem ich im Geist wandle, indem ich meine Sünden bekenne, indem ich ihm allein diene, indem ich in Demut wandle, indem ich in Heiligkeit wandle, indem ich das Evangelium weitergebe. Denn Jesus ist meine erste Liebe. Christus ist der Erste in meinem Leben, er ist mein Alles. In allem, was ich sage, was ich denke, was ich tue. Und in diesem Gehorsam gehe ich voran. Und dieser Gehorsam bedeutet nicht, dass ich mir irgendetwas bei Gott verdienen möchte oder könnte, sondern ich gehorche ihm, weil er mich aus Gnade vor der Hölle errettet hat. Und ich will allein so gehorchen, wie sein Wort es auch wirklich sagt. Ich gehorche ihm von Herzen und liebe ihn von Herzen und will ihm allein in alle Ewigkeit alle Ehre geben. Amen. Lass mich noch kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Herr, wir wollen dir danken für deine lebendige Wahrheit. Dein zweischneidiges Schwert, wie du es selber sagst in deinem Wort. Es ist ein Schwert, was trennt. Es ist ein Schwert, was tief dringt. Es ist ein Schwert, was wegschneiden, abschlagen will. Und Herr, wir müssen immer wieder vor dir kommen und bekennen, dass wir so viele Momente haben in unserem Leben, wo wir einfach nicht die Person sind, die wir sein sollten. Irgendwas vorgeben. Herr, wir haben auch mit Gesetzlichkeiten zu tun, mit Dingen, die wir praktizieren, die wir tun, um uns geistlich zu fühlen. Und Herr, so viele Dinge, wenn nicht sogar alle im Leben, können zu Götzen, können zu Gesetzen werden, die wir einfach nur leer tun, ohne dass das Herz dabei ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen hinterfragst, dass wir unsere Herzen hinterfragen, dass du uns wieder neu die Möglichkeit gibst, dass wir wirklich für dich eifern. Herr, dass wir befreit werden durch deinen Geist, durch dein Wort, von Gesetzlichkeiten, dass wir uns trennen von falschen Lehren, die uns verführen wollen, zu Gesetzlichkeiten. Bewahre uns davor. Und Herr, auch da, wo wir fallen, Herr, und wir alle sind nicht perfekt, wir sind nicht fehlerfrei, auch da, wo wir fallen, wo wir dir was vorgemacht haben, wo wir geheuchelt, gelogen und betrogen haben, Herr, wir haben immer die Chance, wieder zu dir zu kommen. Lass uns nicht weiter, Herr, den Abgrund hinunterrennen, sondern umkehren, Buße tun. Das ist auch ein ungeteiltes Herz. Wir wissen es von David, Herr, der so gesündigt hat, aber er ist umgekehrt, er hat Buße getan. Und du sagst in deinem Wort, er war ein Mann nach deinem Herzen. Weil trotz allem er zu dir zurückkam. Herr, wir wollen dir danken, dass du in uns wirkst, dass du durch dein Wort in uns wirkst, dass du uns einander gegeben hast, dass wir einander helfen in diesen Dingen. Und wir brauchen eine Gemeinde, wir brauchen Geschwister, um uns zu lösen von Gesetzlichkeiten, um uns zu lösen von Heuchelei, indem wir uns gegenseitig reflektieren, in Liebe ermahnen, ermuntern und trösten, damit wir authentische Leben zu deiner Ehre führen. Oh Herr, lass uns verändert werden durch deine Wahrheit. Lass es mit uns gehen. Und lass es immer wieder bewusst machen. Es gibt nur ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben für dich. für den Retter der Welt. In deinem Namen beten wir. Amen.